Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 27 mit Notfallsanitäter und Influencer Marius Zimmer. Warum eine Präsenz auf TikTok und Instagram für Notfallsanitäter immer wichtiger wird.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Heute geht es um einen Mann, der nicht nur im Rettungsdienst arbeitet, sondern seine Erfahrungen auch teilt mit vielen, vielen tausend Menschen. Marius Zimmer, der Rettungsinfluencer, auch bekannt auf Instagram als ma-b-c. Verbandsleiter, Zugführer, Notfallsanitäter und Feuerwehrmann. Viele, viele tausend Follower. Mit ihm will ich heute sprechen darüber, wie der Alltag im Rettungsdienst wirklich aussieht, was ihn an diesem Beruf fasziniert, auch wie er entscheidet, was er postet und was nicht. Und wir sprechen auch über seine Mission, über Mythen rund um den Rettungsdienst und die Frage, warum Aufklärung auf Social Media Menschen faszinieren oder auch sogar Leben retten kann. Herzlich willkommen, Marius Zimmer.
Ja, hallo und erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und bin auf deine Fragen gespannt.
Wir sind auch gespannt. Ist okay, wenn wir uns duzen?
Sehr gerne.
Oh, super. Bela.
Marius.
Marius, du hast heute Nacht lang gearbeitet.
Genau, heute Nacht war ich mit der Freiwilligen Feuerwehr noch ungefähr bis 2:30 im Einsatz, weshalb ich heute etwas durchhänge. Aber das ist leider auch der Alltag, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr dann nachts raus zu müssen und alles stehen und liegen zu lassen oder dann in dem Fall aus dem Bett wieder aufzustehen, um dann dort zu helfen.
Ja, super, umso schöner, dass du heute hier bist. Erzähl mal, wie wirst du da alarmiert und worum ging es gestern Abend?
Also wir werden hybrid alarmiert, das heißt, wir haben unseren digitalen Funk-Meldeempfänger, den wir immer am Hosenbund mit uns tragen. Und heutzutage hat sich ja natürlich die Technik auch etwas gewandelt. Die Mobiltelefone können relativ viel, sodass wir auch über unsere mobilen Telefone alarmiert werden und so keinen Alarm verpassen.
Hat das einen besonderen Klingelton für all die, die es nicht kennen, nicht wissen?
Genau. Mein Handy, kann ich sagen, ist immer stumm geschaltet, aber diese Alarmtöne, die durchbrechen die Stummschaltung. Das heißt, dass zu jeder Zeit der Alarm auch durchkommt. Das ist dann ein relativ prägnantes und lautes Piepsen, sodass auch sofort klar ist, was Sache ist.
Okay, und dann, was passiert dann? Dann weißt du sofort, was los ist oder guckst du drauf? Gibt es dir den Einsatzort bekannt oder was passiert dann?
Genau, auch anhand der Alarmtöne kann man schon erkennen, um welche Priorität es sich handelt. Also Einsätze mit Menschenleben in Gefahr haben direkt einen anderen Piepston. Das heißt, sobald der Piepston geht, weiß ich auch schon, okay, das ist jetzt ein Einsatz mit Menschenleben in Gefahr oder ich kann vielleicht etwas entspannter tun. Und dann schaue ich drauf und dann steht da auch schon direkt, was los ist. Also heute Nacht in dem Fall war es ein Verkehrsunfall mit mehreren PKWs auf der Autobahn. Aber ohne Menschenleben in Gefahr, also es war jetzt niemand mehr eingeklemmt oder es hat nichts gebrannt, sodass für uns nur die Aufgabe war, dort den Verkehr abzusichern, Betriebsstoffe aufzunehmen und natürlich den Rettungsdienst zu unterstützen.
Das ist ja schon mal eine relative Entspannung. Du schreibst auf deinen Posts auch, wie ich finde, sehr, sehr packend, sehr anschaulich über deine Einsätze, beispielsweise auch, wie die Atmosphäre ist, wenn du zum Verkehrsunfall fährst und du weißt, da gibt es Menschenleben, die anders als heute Nacht mal in Gefahr sind. Was geht da in dir vor?
Das ist ein Gefühl, das kann man schlecht packen oder auch relativ schwierig beschreiben. Gerade bei Einsätzen, wo man weiß und vielleicht auch über die erste Lagemeldung des Rettungsdienstes oder der ersten Kräfte vor Ort schon hört, dass jemand tatsächlich eingeklemmt ist. Das haben wir immer mal wieder über das Jahr verteilt. Und dann fährt man hin und weiß, okay, das ist jetzt, ich sag, es ist ganz große Scheiße. Und wir sind dann dort auf der Anfahrt und wissen, jetzt zählt's. Dann sind alle extrem angespannt, alle sind extrem fokussiert. Jeder, ich will nicht sagen, hat Angst, aber natürlich schon einen gewissen Respekt, was einen da erwartet. Und wir hatten natürlich auch schon viele, viele Einsätze, wo die Patienten extrem schwer verletzt waren. Also man sagt im Fachjargon dann polytraumatisiert sind, also lebensgefährliche Verletzungen haben. Und dann stellt man sich auch schon mental darauf ein, was man dann vor Ort da vielleicht auch sieht und was man dann machen muss. Man geht im Kopf durch, okay, was mache ich als erstes, wie sind die Abläufe, worauf muss ich achten, was brauche ich für ein Material. Das legt man sich, ich sag mal, in seiner Schublade im Kopf schon mal alles zurecht, dass man dann, wenn die Bremse getreten wird, das Fahrzeug anhält, man aussteigen kann und dann sofort weiß, zack, 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 Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, worauf muss ich achten, um dann der Person natürlich schnellstmöglich und adäquat helfen zu können.
Was ja auch hilft, weil du ja gar keine Zeit noch Möglichkeit hast, überwältigt zu werden von möglicherweise grauenhaften Bildern, die sich dir zeigen, du musst ja sofort tätig werden, um zu helfen, um zu retten.
Absolut. Also man muss dann, wenn man da ist, oder auch, wie gesagt, auch oder wie bestimmt schon auf der Anfahrt, den Schalter umlegen, alles andere ausblenden und sich dann da 100% auf die Sache fokussieren. Und dann ist natürlich auch vor Ort keine Zeit oder kein Platz für Schockstarre oder für Nachdenklichkeiten oder zu überlegen, was mache ich jetzt hier überhaupt, sondern da muss man halt 100% funktionieren und sein Bestes geben.
Fangen wir einmal an, so wie es angefangen hat. Wie bist du eigentlich zum Rettungsdienst gekommen, Marius?
Genau, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Als ich damals mein Abitur gemacht habe, war meine Schwester tatsächlich schon im Rettungsdienst tätig. Und die hat natürlich immer mal so erzählt, ich habe die ab und zu mal auf der Rettungswache besucht. Das heißt, da waren die Berührungspunkte natürlich schon da. Ich war dort damals auch schon in der Jugendfeuerwehr und da war die Rettungswache auch schon vor Ort. Und dann hat das schon so eine Faszination ausgelöst. Mein Ziel war es eigentlich ursprünglich damals in die Berufsfeuerwehr zu gehen, weil ich immer schon der Feuerwehrmann durch und durch war.
Woher kam das Feuerwehrmann? Ich meine, das ist so ein Kindheitstraum, klar, da spielt man mal Feuerwehrmann und so. Aber das umzusetzen und wahrzumachen, dazu gehört ja einiges.
Ja, also das Thema Feuerwehr hat mich einfach schon als kleines Kind begeistert. Ich habe damals schon mit Feuerwehr-Lego gespielt und Playmobil-Autos mit Drehleitern und sowas zu Hause gehabt. Mein Vater war damals schon in der Feuerwehr, mein Opa war in der Feuerwehr. Also es zieht sich quasi schon durch unsere Familiengeschichte und so war das eigentlich für mich klar, dass ich zunächst, sobald es möglich ist, in die Kinder- und Jugendfeuerwehr gehen will und dann auch mit 17 in die Einsatzabteilung dann quasi übergetreten bin. Und so waren dann natürlich zu dem Thema Rettung und Notfälle und sowas schon der Bezug von Anfang an da. Und so kam ich dann halt zum Rettungsdienst, weil meine Schwester immer erzählt hat, was sie so für Einsätze fährt, mit der Feuerwehr dann natürlich auch zusammen einen Einsatz fährt. Und das hat schon so die Begeisterung geweckt, sodass ich dann gesagt habe, ich mache dann nach der Schule ein freiwillig soziales Jahr und schaue mir das Ganze mal an. Habe in dem Zug meinen Rettungssanitäter erworben und wie es dann so vielen geht, bleibt man dann halt hängen. Also so habe ich dann das Angebot bekommen, weiterzumachen. Ich habe dann meinen Rettungsassistent oben drauf gesetzt und nach dem Rettungsassistent noch den Notfallsanitäter gemacht. Bin quasi alle Stationen durchlaufen, die man da so machen kann und bin quasi dann einfach dort hängen geblieben, weil es mir Spaß gemacht hat.
Das hört man ja von vielen, die in diesem Beruf sind, der sehr, sehr anspruchsvoll ist, eine hohe physische und auch psychische Belastung mit sich trägt, der einem große Glücksgefühle beschert, wahrscheinlich, wenn man hilft und retten kann, aber natürlich auch entsprechende negative Erfahrungen, wenn es einmal nicht klappt, aus Gründen, die gar nicht in der eigenen Hand liegen. Aber was fasziniert dich so stark an der Arbeit des Notfallsanitäters?
Naja, ich sag mal, wir machen tatsächlich den Unterschied. Ich kann es ein bisschen von zwei Seiten sehen und ich kann zum Teil auch verstehen, warum zum Teil vor allem Kollegen, die in der Stadtrettung arbeiten, da relativ frustriert sind. Ich bin auch eine Zeit lang Stadtrettung gefahren in Frankfurt.
Stadtrettung heißt jetzt, du bist einladen, in Frankfurt unterwegs.
Genau, und einladen und ins Krankenhaus fahren. In 2-3 Minuten ist
also
das nächste Krankenhaus da.
Also jemand hat sich Knöchel verstaucht, genau. Jetzt bei Glatteis oder so.
Und man fährt halt leider in der Stadt auch viele Einsätze, die jetzt nicht unbedingt für den Rettungsdienst sind. Da kann ich verstehen, dass viele Kollegen da frustriert sind, aber ich sehe es auch von der anderen Seite. Ich bin vor allem jetzt 13 Jahre Rettungsdienst im tiefsten Land gefahren, tatsächlich im Vogelsberg. Und da sind die Wege sehr lang bis zum nächsten Krankenhaus und auch zum Teil bis das nächste Notarzt-Einsatzfahrzeug da ist, hat es gedauert. Das heißt, dann ist man wirklich in der Rolle und in der Lage, als Notfallsanitäter den Unterschied zu machen, weil erstmal keiner da ist außer ich, natürlich mein Teamkollege. Aber der Notarzt braucht in der Regel relativ lang oder hat immer relativ lang gebraucht. Und auch der Weg ins Krankenhaus war, ich sag mal, von einer halben Stunde bis einer Dreiviertelstunde eigentlich immer gegeben, sodass man einfach notfallmedizinische Dinge vor Ort durchführen musste. Da blieb gar keine andere Wahl, sodass man viel Medizin auch als Notfallsanitäter machen muss in der Landrettung oder ich auch viel gemacht habe. Und natürlich so mit auch den Unterschied gemacht habe und sicherlich das eine oder andere Menschenleben gerettet habe und sicherlich auch das eine oder andere Outcome des Patienten dann damit maßgeblich beeinflussen konnte.
Welcher Einsatz hat dich besonders geprägt oder welcher ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht im Positiven, aber auch im Negativen.
Also zwei Einsätze hatte ich, die mich besonders geprägt haben. Ich sag mal, in den 13 Jahren gibt es so zwei Händevoll Einsätze, an die ich mich immer erinnern werde und die auch tief im Gedächtnis bleiben. Aber zwei Einsätze waren es, die ganz tief hängen geblieben sind. Und es war ein Einsatz, da war ich tatsächlich ein halbes Jahr aufgrund einer eigenen Verletzung krankgeschrieben. Und es war wirklich der erste Tag, nachdem ich nicht mehr krankgeschrieben war, musste ich zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße fahren, damals mit der Feuerwehr. Aber ich habe natürlich auch auf dem Feuerwehrfahrzeug einen Notfallrucksack und kann dann auch als Feuerwehrmann, da ich ja Notfallsanitäter bin, schon viel machen. Und wir sind dort zu einem Frontalunfall gekommen mit drei jungen Mädels. Das eine Mädel war allein im PKW und ein Ersthelfer war schon da. Der hat die rausgezogen und schon angefangen zu reanimieren. Also das heißt, die war nach dem Aufprall theoretisch tot. Und der erste Rettungswagen, der da war, hat sich natürlich gleich um diese zu reanimierende Person gekümmert. Aber hier sieht man auch wieder, wie wichtig auch Ersthelfer sind. Wenn der nicht sofort die Reanimation eingeleitet hätte, hätte der Rettungsdienst wahrscheinlich gar nicht mehr anfangen brauchen. Jedenfalls gab es noch zwei weitere schwerverletzte junge Frauen, auch beide im Alter so zwischen 20 und 25. Die eine Frau wurde aus dem PKW geschleudert und lag im Graben, war aber ansprechbar und augenscheinlich erstmal relativ stabil. Und eine weitere, das war die PKW-Fahrerin, die nichts konnte für den Aufprall, war auch ein junges, hübsches Mädel. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich genauso alt wie sie und war dann in der Situation, okay, ich bin jetzt der Einzige, der ihr jetzt hier helfen kann, weil meine Feuerwehrkameraden nicht so ausgebildet sind wie ich und noch kein weiterer Rettungswagen da war. Das heißt, ich bin dann mit dem Notfallrucksack zu ihr ins Auto geklettert und sie war wirklich massiv eingeklemmt, also Lenkrad im Bauch, Beine zertrümmert, eingeklemmt, das Mittelgesicht komplett zerdeppert den Aufprall auf das Lenkrad. So, und dann war ich da erstmal alleine und auch ziemlich lang alleine. Also ich glaube, mindestens eine halbe Stunde war ich alleine.
Was machst du da? Was hast du da gemacht?
Genau, also grundsätzlich haben wir so ein Schema, was wir abarbeiten, um quasi die Verletzungen oder Erkrankungen zu finden, die den Patienten voraussichtlich als erstes töten. Das heißt, wir gucken, ist eine starke Blutung, das heißt, dann wurden die Blutungen erstmal an den Beinen versorgt, wie sind die Atemwege, wie ist der Kreislauf und. Und dann habe ich ihr einen großlumigen Zugang gelegt auf der einen Seite und habe ihr eine Infusion angehängt und dann natürlich auch wichtig, bei ihr zu sein, beruhigen, einfach da zu sein, vielleicht auch in der Zeit, wo man sonst nichts anderes machen konnte, weil sie war halt eingeklemmt. Ich konnte sie da nicht rausholen zu dem Zeitpunkt. Einfach da zu sein und ihr so Halt zu geben, sage ich mal. Und dann war die Situation, jetzt ist es bestimmt 7, 8, 9 Jahre her, aber die habe ich noch vor Augen, als war es gestern. Einer meiner ältesten Kollegen aus dem Rettungsdienst, ich war ja als Feuerwehrmann dann in der Situation da, kam einer meiner ältesten Kollegen, der mich damals auch ausgebildet hat, kam dann durch den Kofferraum reingeklettert und ich sah ihn und da fielen auch mir dann 10 Steine vom Herzen und er klopfte mir dann auf die Schulter und sagte, hier Marius, ich bin jetzt bei dir. Wow. Und dann wusste ich schon so, okay, krass, jetzt bin ich zumindest nicht mehr alleine. Und ja, dann haben wir sie halt zusammen versorgt. Ich habe ihr dann ein starkes Schmerzmittel gespritzt, weil sie natürlich eingeklemmt war und stärkste Schmerzen hatte. Und das, was mich bei dem Einsatz zusammenfassend am meisten gepackt hat, ist, dass sie natürlich Todesangst hatte und mehrfach mich angefleht hat, ich soll sie hier rausholen, sie will hier nicht sterben, sie will hier nicht verbrennen und. Und all diese Dinge, auch diese Schreie und diese Töne, die da tief aus dem Knochenmark kommen bei solchen starken Schmerzen und solcher Todesangst, die bleiben hängen. Ja. Die bleiben ganz tief, die gehen dann auch selbst ins Knochenmark über, sag ich mal. Dann haben wir das Auto zerschnitten, haben das Dach abgenommen, den Vorderbau weggeklappt und haben sie dann schlussendlich befreit, auch stabil befreit und sie dem Hubschrauber übergeben. Und die Crew vom Hubschrauber nahm dann die Patientin ab, so aus dem Auto. Da blieb ich erstmal da ein paar Minuten sitzen und dann, muss ich sagen, habe ich geflennt wie ein kleines Kind, weil das war tatsächlich so ein packender Einsatz und so auch emotional und auch physisch und psychisch ein belastender Einsatz, dass ich danach tatsächlich noch an der Einsatzstelle auch selbst erstmal Zeit braucht, um wieder klarzukommen danach.
Ja. Mir kommen schon jetzt die Tränen, wenn du das erzählst, weil das so packend ist. Man ist so bildlich dabei, denn du stellst dir das vor, Wahnsinn.
Ja, und das war einer der Einsätze, der hängen blieb. Aber ich kann mit dem Einsatz abschließen und sehr gut abschließen. Ziemlich genau ein Jahr später hatte ich dann Dienst auf dem Rettungswagen und war einkaufen in einem Baumarkt. Und damals erzählte sie mir, dass sie in diesem Baumarkt arbeitet. Ja. Ich war zigmal da, aber habe sie natürlich nie getroffen, weil sie auch lange krankgeschrieben war und Reha und alles. Und wirklich ziemlich genau ein Jahr später stand ich da mit dem Rettungswagen im Baumarkt und habe da was eingekauft, privat. Und auf einmal stand sie da vor mir und sie guckte mich mit Riesenaugen an. Sie wusste sofort, wer ich bin. Ich wusste auch sofort, wer sie ist. Dann ist sie, ohne einen Ton zu sagen, in Tränen ausgebrochen, hat mich umarmt und hat sich bedankt, dass ich ihr das Leben gerettet habe.
Ach, großartig.
Ja. Ja. Und da lief mir dann auch tatsächlich ein bisschen die Tränen. Dann haben wir uns kurz unterhalten und dann hat sie gesagt, dass sie jetzt wieder gut geht und sie jetzt nach einem Jahr auch wieder arbeiten kann und so. Und das war ein schöner Abschluss für diesen Einsatz.
Wahnsinn. Ja. Also man ist ja wirklich so richtig bei dir, war ich zumindest gerade eben, und großartig.
Und vielleicht das direkte Gegenteil, wir werden natürlich mit viel Leid und Tod und alles konfrontiert, aber ein schöner Einsatz war, wir sind zu einer beginnenden Geburt alarmiert worden, bei uns in Alsfeld. Und es ist leider so bei uns, dass im Krankenhaus Alsfeld die Geburtsstation geschlossen wurde, weil wahrscheinlich hat es nicht mehr rentiert. Und die nächste Geburtsstation war halt super weit weg, also Fahrzeit eine Stunde. Und die Wehentätigkeit war auch schon unter 3 Minuten, als wir da eingetroffen sind. Und es war klar, wir werden diese Frau nicht mehr irgendwo hinbringen können. Kein Kreißsaal, das Kind muss jetzt hier kommen. Ja, dann haben wir halt vor Ort zu Hause im Wohnzimmer mit der ganzen Familie das Kind geboren. Ich saß zwischen den Beinen und habe das Kind dann quasi in Empfang genommen, nenne ich es mal, auf der Erde. Und wir haben dann zusammen mit dem Papa die Nabelschnur abgenabelt. Und so hatte ich dann quasi als Erster dieses Kind in der Hand, habe es dann eingewickelt in die Silberfolie. Und wir konnten dann quasi unterstützen, einen neuen Erdenbürger zu empfangen. Das war auch ein sehr sentimentaler Einsatz. Die beiden anderen kleinen Kinder waren dann mit dabei, nachdem abgenabelt wurde, und haben das Schwesterchen dann da in Empfang genommen. Das war ein sehr, sehr cooler Einsatz. Aber da muss ich sagen, ging mir auch tatsächlich ganz schön der Bammel, weil auch bei der Geburt kann natürlich einiges schiefgehen, präklinisch. Aber es ging alles gut. Es war ein super schöner Moment. Und danach haben sie uns zum Grillen eingeladen und haben noch einen Wurstkorb an die Wache gebracht. Also das war ein sehr cooler Einsatz.
Ach, super, toll. Jetzt teilst du deine Erlebnisse aus dem Rettungsdienst auch auf Social Media. Mhm. Wann hast du damit begonnen und warum?
Tatsächlich kurz nachdem ich meinen Rettungssanitäter bestanden habe. Das war so Ende 2012 und da kam gerade Instagram neu auf. Also 2012 wurde, glaube ich, Instagram gegründet und gelauncht. Und es war ja für alle was Neues damals noch, die sozialen Netzwerke. Ich glaube, Facebook gab es auch erst seit ein paar Jahren. Mhm. Und ja, dann habe ich das probiert, habe da einfach erstmal ein paar private Bilder gepostet und irgendwann habe ich ein Bild in Dienstkleidung gepostet. Einfach um zu zeigen, hier, damals waren das ja hauptsächlich Freunde, die einem gefolgt sind, hier, ich arbeite im Rettungsdienst, ich mache das und ich finde das cool, ich stehe dazu. Und der Post hatte dann relativ auch durch fremde Klicks und Views und Likes und so eine relativ hohe Klickzahl und Likezahl und so. Und dachte so, okay, kommt scheinbar ganz gut an. Und so habe ich dann peu à peu immer mal wieder was gepostet und war dann auch damals einer der Ersten tatsächlich, der auf Instagram aus dem Rettungsdienst gepostet hat. Und es kam einfach gut an und deswegen dachte ich, okay, ich bleib dabei so und ich mache das weiter und habe das dann immer weiter ausgebaut.
Welche Themen sind dir dabei besonders wichtig und gibt es Inhalte, die du postest oder bewusst auch nicht postest?
Was mir besonders wichtig ist, ist, das Ganze objektiv und sachlich darzustellen. Natürlich ab und zu auch mal eine subjektive.
Ich wollte gerade sagen, du lässt einen ja schon mit rein, auch ein bisschen in deine Gefühlswelt, was ich sehr, sehr wichtig finde und auch sehr ansprechend finde, weil genau diese Dinge, die du beschreibst, sind ja die Dinge, die ich mich frage und die sich wahrscheinlich ganz viele Menschen fragen. Wie ist das? Wir haben darüber gesprochen, wenn du zum Einsatz fährst, sind die da völlig mechanisch, sind die abgestumpft, denken die an gar nichts oder sind die angespannt? Und das ist großartig, dass du uns da mitnimmst in dieser Lage.
Genau, wichtig ist mir einfach nur, dass es sachlich ist, dass es korrekt ist und dass es Hand und Fuß hat, was ich da poste, so, dass ich nicht irgendwas unreflektiert einfach hochlade, weil ich sag mal, man muss schon immer bedenken, dass das, was man schreibt oder das, was man zeigt, löst natürlich bei dem, der es anschaut, auch etwas aus. Und dann versuche ich mich auch immer so ein bisschen in die Rolle des Lesenden zu versetzen, was der Post dann vielleicht auch bei wem anders auswirkt. Das muss halt einfach bedacht sein, das versuche ich. Und versuche aber, wie gesagt, das Ganze sachlich und korrekt darzustellen. Vieles, was ich poste, ist sicherlich auch relativ objektiv, aber ab und zu versuche ich schon auch mal meine persönliche Meinung oder ein bisschen was Subjektives, meine Wahrnehmung dann so ein bisschen damit reinzubringen.
Und gibt es auch Inhalte, die du bewusst nicht postest?
Ja, ich will jetzt hier natürlich niemanden bashen oder sowas, aber es gibt schon auch Kollegen, die immer mal wieder über andere Kollegen irgendwie was posten. Mhm. Was hat wer falsch gemacht? Was mache ich vielleicht besser im Vergleich zu wem anders und so. Ich versuche schon, das so zu machen, dass der Rettungsdienst, ich sag mal, grundsätzlich gut dasteht. Sicherlich gibt es im Rettungsdienst auch viele Themen, die man verbessern muss. Das muss man auch ansprechen. Aber ich versuche schon, nicht uns selbst irgendwie schlecht zu machen oder uns selbst oder irgendwelche anderen Kollegen da irgendwie zu bashen oder irgendwem anders die Schuld, sag ich mal, in die Schuhe zu schieben für etwas, sondern auch Dinge, die schlecht laufen, sachlich und objektiv darzustellen. Das muss man auch tun, aber das jetzt nicht irgendwie wem in die Schuhe zu schieben.
Nun hast du viele tausend Followerinnen und Follower, die finden das offenkundig gut, sonst würden sie dir nicht folgen. Aber wie reagiert dein Umfeld? Ich meine, als du angefangen hast, war Instagram ja noch nicht großartig verbreitet. Jetzt bist du jemand, der dann auf einmal vom Einsatz postet.
Ja,
ne? Wahrscheinlich auch mit Augenmaß und so, aber trotzdem. Ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere Kollege sagt, was bringt er uns hier irgendwie in komische Netzwerke, die kein Mensch von uns kennt. Wie ist es jetzt und wie ist dir das begegnet?
Gute Frage, 100%. Heute in 2025 ist das Thema sicherlich viel einfacher geworden und es ist implementiert, sage ich mal, in diesem Rettungsbereich bei Feuerwehren und im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz. Heutzutage ist es normal, dass aus diesen Bereichen auch gepostet wird. Als ich damals angefangen habe, war ich mit noch ein, zwei anderen einer der Ersten, der das getan hat. Und damals war es nicht normal. Es war was ganz Neues, aus dem Bereich selbst zu berichten und selbst zu posten. Und ich finde, nicht sagen, es war damals verpönt, aber ich habe schon relativ viel Gegenwind bekommen, gerade von den eigenen Kollegen, nicht unbedingt aus meinem Wachbereich, aber auch von anderen Kollegen aus anderen Wachbereichen.
Was waren da so Argumente?
Ja, was das soll, warum man das überhaupt machen müsste und was, also die konnten es nicht nachvollziehen, warum ich das mache und dann ging es darum, ja, nur Selbstdarstellung und ich will als Held dastehen und dies und das. Es war einfach für die nicht nachvollziehbar, was jetzt der Grund dafür ist, dass ich das tue und man hat dann auch relativ schnell versucht, alles Mögliche zu probieren, auch über die Rettungsdienstleitung und, dass ich das eben nicht mehr mache, obwohl ich tatsächlich immer jederzeit, seitdem ich angefangen habe, immer auf die Persönlichkeitsrechte geachtet habe. Ich habe nie einen anderen Kollegen gepostet, der das nicht sehen wollte oder der sich nicht zeigen wollte und. Ich habe das schon von Anfang an immer so probiert, dass wirklich nur die zu sehen sind, die zu sehen sein wollen, dass kein Patient zu sehen ist, keine Patientendaten und so, dass das von Anfang an schon so war, dass mir eigentlich keiner was ankreiden konnte. Aber dann war es eben dann deren Subjektivität, in deren Bild es einfach nicht gepasst hat, was ich da gemacht habe.
Gab es Situationen, wo du dich gefragt hast, darf ich, kann ich das überhaupt posten?
Viele. Besonders schwierig ist es, gerade aus dem Einsatz zu posten, weil wir als Rettungskräfte ja eigentlich auch der Schweigepflicht und Datenschutz und hin und her unterliegen und eigentlich ja aus dem Einsatz nichts posten dürfen und das natürlich auch unterschreiben mussten mit dieser Schweigepflichtserklärung und sowas, Geheimhaltungsvereinbarung. Und dann ist es schwierig, gerade aus dem Einsatz oder aus dem Dienstgeschehen so den Zwiespalt zu finden zu, okay, eigentlich darf ich es nicht posten, bisschen was geht schon und dann da so den Mittelweg zu finden, was ist okay und was ist nicht okay. Auch so, dass man natürlich kein Dritter irgendwelche Rückschlüsse zu irgendwelchen Personen, zu irgendeinem Einsatz dann ziehen kann. Da die Waage zu halten, ist relativ schwierig.
Warum machst du das?
Warum mache ich das? Das kann ich ganz gut belegen. In den letzten, ich mache es ja jetzt über 10 Jahren, habe ich unzählbare Nachrichten bekommen, also sicherlich weit über 200 Nachrichten von Followern, die sowohl mir als auch auf dem Kanal Blaulichtkanal uns geschrieben haben, dass sie wegen uns, weil wir das posten, weil wir sie dazu motiviert haben, weil wir gezeigt haben, wie cool das ist, warum wir das machen, jetzt ebenfalls ein Teil des Ehrenamts, ein Teil im Rettungsdienst, ein Teil im Katastrophenschutz sind und dass sie das quasi als Anlass genommen haben, uns zu posten, zu sagen, okay, ich probiere das auch aus, ich mache das.
Also du hast sie motiviert im Grunde, genau, im Rettungsdienst durch deine Post, sich damit intensiver zu beschäftigen und dann auch den Weg zu gehen.
Genau, absolut. Ich sage das ungern selbst von mir, dass ich da ein Vorbild bin, aber viele schreiben das genauso, deswegen kann ich das auch so sagen. Aber ich will nicht sagen, ich bin Vorbild, aber vielleicht so ein bisschen Vorreiter, dann auch Leute mitzuziehen, das Gleiche zu tun. Und was uns ein großes Anliegen war, einfach zu zeigen, was steckt dahinter. So, wie ist es wirklich? Was sind unsere Themen, die uns auch befassen? Ja, ich sag mal, jeder sieht draußen einen Rettungswagen fahren, aber keiner weiß eigentlich so wirklich, was dahinter steckt. Was haben wir für eine Qualifikation? Was können wir alles machen? Einfach dieses Große und Ganze zu zeigen, das war mir oder war uns wichtig.
Ja, oder wie geht's in euch vor?
Ne? Genau.
Das ist auch so ein Punkt, ja. Gut, mit Superlativen ist schwer, aber trotzdem, was war dein erfolgreichster Post bisher und warum war der besonders erfolgreich?
Puh.
Oder einer, sagen wir so, der besonders eine hohe Reichweite generiert hat, den du erinnerst?
Besonders gute Reichweiten sind natürlich auch immer Posts, die man mit anderen Rettungsdienst-Influencern irgendwie zusammen macht. Also gerade gemeinsame Aktionen, das ist ja auch ein Teil des Dings im Ehrenamt und im Rettungsdienst und in der Feuerwehr, Dinge als Team gemeinsam zu machen. Da hatten wir einige Sachen, zum Beispiel Spendenaktionen. Wir haben Notfallrucksäcke gesammelt für die Ukraine, als der Krieg ausbrach und sowas. Gerade solche Dinge, die man zusammen macht, um als starkes Team dazustehen und das halt viele teilen oder mitteilen, das sind natürlich immer Posts, die besonders gut gehen, weil man einfach extrem viele Leute erreicht. Aber natürlich auch Posts, die um ganz prekäre Dinge handeln. Ich sag mal, wir haben zum Beispiel auch was zum Thema Reanimation gemacht, so Ersthelfer-Apps. Das war auch ein Post der letzten Monate, der besonders gut ging. Da haben wir auch mehrere hunderttausend Aufrufe gehabt. Und sonst müsste ich jetzt tatsächlich überlegen. Wir haben tatsächlich relativ viele Posts, die viele Leute erreichen, zum Teil auch mehrere hunderttausend oder Millionen Leute. Deswegen ist es schwierig, da jetzt einen rauszusuchen. Es sind viele Themen, die viele Leute interessieren und viele Leute begeistern, die eben gut gehen dann.
Wie gehst du um mit Kritik? Die gibt's ja auch.
Genau. Kritik ist gerade in der Rettungsdienstbranche oder in diesem Thema super schwierig, gerade aus den eigenen Reihen. Ich will nicht sagen von eigenen Kollegen, aber wir erreichen ja natürlich Leute aus ganz Deutschland oder der Dachregion. Und dann ist schnell mal eine Kritik geschrieben, auch ob die begründet ist oder nicht. Oftmals ist es so, dass Leute sich zum Beispiel das Video einfach nicht fertig anschauen und die Hälfte der Informationen einfach nicht haben und dann Dinge kritisieren, die im Verlauf des Videos als Beispiel gekommen wären. Also viel, viel auch unbegründete oder unsachgemäße oder unsachliche Kritik, die da kommt. Die können wir ja ganz einfach widerlegen.
Schau doch mal zu Ende, oder?
Genau. Ja. Es gibt natürlich aber auch Kritik, die einfach auf persönlichen Einstellungen, sage ich mal, angeht. Da kann ich ein völlig marginales Thema benennen, ist der Koppelgurt, also so ein Gurt, den man im Dienst anhat, wo dann alles dran ist, so ein Holster und Melder und alles. Es gibt die eine Seite, die sagt, okay, ich habe auch sowas, ich finde das total praktisch und so. Es gibt die eine Seite, die dann sagt, das geht gar nicht, Rettungsrambo hat da einen halben Rettungswagen am Gürtel und so.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Die Koppel kenne ich noch von der Bundeswehr.
Ja, genau.
Da gibt es ja auch die Gürtelkoppel. Ja.
Da gibt es halt welche, die meinen, ich brauche gar nichts im Dienst, außer meine Schutzkleidung und einen Kuli. Und die anderen sagen, ja, ich habe gerne alles griffbereit, dann geht's halt schneller. So gibt's halt viele verschiedene Einstellungen so in dieser Branche.
Was hängt beim Koppel-Rambo Marius an der Koppel dran?
Ich habe eine Taschenlampe, so ein Rettungsmesser, um so Gurte durchzuschneiden, und dann halt so ein Holster, da ist eine Taschenlampe, eine Rettungsschere, Stifte und Handschuhe drin. Also nichts Weltbewegendes, aber trotzdem allein die Tatsache, dass ich so einen Gurt trage, reicht schon aus für viele, das Ganze zu kritisieren.
Und wie gehst du damit um? Schreibst du dann was dazu oder lässt es einfach laufen?
Ich sag mal, ich habe mich mittlerweile einfach daran gewöhnt, dass es halt Leute gibt, die das blöd finden. Und ich schreibe dann, ja gut, schön, dass du es blöd findest. Ist aber so und ich werde es weiterhin so tun, weil es ist mir egal, dass du das blöd findest. Für mich hat sich das so etabliert, dass ich das einfach mit mir trage und gut finde. Und dann ist es halt deine Meinung. Du musst es ja nicht tragen. Es sagt dir keiner, du musst es tragen. Wenn du der Meinung bist, dann ist es so. Aber lass mich doch gern meiner Meinung sein und mich das so machen, wie ich das für richtig halte. Anfangs war es schwierig, da hat man sich schon viele Gedanken gemacht, ist es das Richtige, was man tut. Aber mittlerweile lernt man damit umzugehen und auch die Kritik meist sachlich zu beantworten. oftmals tue ich dann ganz gerne nochmal zurücksticheln. Das macht ihr dann besonders fuchsteufelswild, wenn wir wissen vor allem, dass wir halt im Recht sind.
So. Ja. Ja. Lass uns, Marius, einmal kommen zu deiner anderen Aufgabe, die du auch wahrnimmst, eben der ja die Bedeutung der Aufklärung und der Öffentlichkeit über deine Posts, über deine Tätigkeit. Es gibt ja Menschen, vielleicht auch viele Menschen, die ein verzerrtes Bild vom Rettungsdienst haben. Welchen Mythen begegnest du am häufigsten, wenn es um deinen Beruf geht?
Ich glaube, ein großes Thema, und das hat sich natürlich, glaube ich, auch durch viele Sendungen im Fernsehen so eingeprägt,
ja, ist. Ja, da gibt es ja immer mehr.
Genau, extrem viele. Ist so, naja, wenn ich jetzt in die Notaufnahme gehe, da warte ich halt 5 Stunden. Wenn ich den Rettungswagen rufe, auch wenn vielleicht dieser Notfall nichts für einen Rettungswagen wäre, dann komme ich halt schneller dran. Die laden mich ein, die tragen mich die Treppe runter, die tragen meinen Koffer und dann komme ich in die Notaufnahme von hinten, muss nicht vorne warten und komme direkt dran. So. Ich glaube, dieses Pauschaldenken ist so eines der größten Probleme und damit, glaube ich, müssen wir auch so ein bisschen aufräumen, einfach mal darzulegen, in welchen Fällen rufe ich eigentlich einen Rettungswagen, wofür ist ein Rettungswagen und was soll die Besatzung eines Rettungswagens dann im Einsatz auch tun. So. Und ich glaube, das wissen viele nicht, was da einfach so die Schwelle ist, ab wann ein Rettungswagen in Frage kommt.
Wofür sollte ich einen Rettungswagen nicht rufen?
Nicht rufen für Beschwerden, die jetzt schon etliche Monate, Wochen vorliegen, wo ich vielleicht schon 5-mal beim Arzt war, ich kenne die ganz genau und ich weiß, dass es das ist. So, dann brauche ich nicht nachts um 3 nochmal den Rettungswagen anrufen, sondern ein Rettungswagen ist natürlich dafür da, um vital bedrohte Menschen zu behandeln. Also den Herzinfarkt, den Schlaganfall, den eingeklemmten im Fahrzeug, all diese Sachen, wo wirklich auch Maßnahmen dann getan werden. Also wo ein Zugang gelegt wird, wo Medikamente gespritzt werden, wo eine Blutstillung durchgeführt werden muss. All diese Dinge, da sollte man klar den Rettungswagen rufen. Und alles das, sage ich immer, wo ich den Patienten einfach nur einlade, nichts mache an dem und den ins Krankenhaus fahre, der braucht eigentlich keinen Rettungswagen. So.
Es gibt ja auch den umgeklärten Fall. Ich gehöre dazu. Also ich habe eine große Hemmung, den Rettungswagen zu rufen. Ich weiß noch, einer meiner älteren Kinder hatte mal so einen hohen Fieber und da war die Frage, ist es jetzt ein Fieberkrampf oder nicht? Und mitten in der Nacht passiert das ja sowieso immer und dann ist man ja sowieso alert und hilflos. Aber ich war eher dagegen. Am Ende haben wir es dann gemacht, aber ich war dann auch sehr froh. Es hat sich Gott sei Dank aber auch ergeben, dass es im Grunde, ja, ich will nicht sagen unnötig war, aber Gott sei Dank war nichts wirklich Schlimmes. Aber du hast es nicht gewusst.
Ja.
Kannst du auch die verstehen, die eine Hemmung haben?
Absolut.
Und, ja.
Absolut. Gerade so die ältere Generation, die vielleicht auch damals noch irgendwie den Krieg miterlebt haben oder die Zeit danach, die ohnehin etwas rauer war, die, glaube ich, überlegen da schon dreimal. Gerade im Land ist es so, ob ich jetzt einen Rettungswagen rufe, dann entschuldigen die sich auch noch. Dann muss ich sagen, nee, alles gut, dafür sind wir da. Und der Anruf war absolut gerechtfertigt, wenn sie da liegt mit einem Herzinfarkt oder so. Das passt schon. Aber das ist leider immer weniger und auch der geringste Teil der Bevölkerung, der so denkt, sondern die meisten haben halt leider das Pauschaldenken, ich rufe jetzt hier 112, dann wird schon jemand kommen und mir helfen. So, das ist der geringere Teil. Ich kann von einem Einsatz berichten, also da hat sich jemand die Lippe eingerissen. Also manchmal
auch nicht schön, ne?
Genau, manchmal häutet sich ja so ein bisschen die Lippe, dann macht man so die Haut da ab und da war so ein Millimeter die Lippe eingerissen. Da lief nicht mal Blut raus.
Millimeter eingerissen, mit Lippe eingerissen, da dachte ich eher so,
also
ganz furchtbar. Aber das
völlig marginal.
Ja, genau. Zieht man so ab und da hat man so einen kleinen.
Genau. Ja. So, und dafür rief jemand tatsächlich einen Rettungswagen. Dann komme ich dahin und dann muss ich auch wirklich an mich halten, um nicht zu sagen, sag mal, sind Sie völlig bescheuert? Jetzt stehen wir hier mit Ihnen, vergeuden hier eine halbe Stunde. Natürlich haben wir die nicht ins Krankenhaus gefahren. Und 3 Orte weiter ist dann vielleicht der Herzinfarkt oder die Reanimation. Und dann muss da der Rettungswagen von ewig weit weg hinfahren. Ja. So. Also diese Ressource, die dadurch, ich sag mal, verbraucht ist für so einen marginalen, in Anführungsstrichen, Notfall und jemand anders braucht sie dringender.
Nun hast du einen großen Fundus an Erfahrungen, auch an Eindrücken. Hast du den Eindruck, das nimmt zu, also diese Aufrufe, Anrufe bei etwas mehr Bagatellfällen als früher?
Absolut. Also auch die Einsatzzahlen belegen das ja. Auch die Einsatzzahlen, wo ein Rettungswagen hinfährt und die Patienten zu Hause bleiben, die steigen. Das lässt sich ja statistisch nachweisen. Ich bin schon der Meinung, dass das zunimmt und vor allem, dass das ein riesen Problem ist. Nicht nur natürlich für die Ressource, die wem anders fehlt, sondern auch für die Kollegen. Weil wenn man sich die Notfallsanitäter Ausbildung anschaut, was dort für Skills erlernt werden, was da auch für Theorie erlernt wird, was ein Notfallsanitäter eigentlich alles machen darf hier in Deutschland. In manchen Regionen gibt der Notfallsanitäter 25 Medikamente für jeden möglichen Zustand und für jede mögliche Erkrankung oder Verletzung. Und dafür sind die ausgebildet. Und dann wollen die natürlich auch diese Einsätze fahren und das tun, wofür sie ausgebildet sind. Und dann ist es natürlich auch für die Kollegen absolut frustrierend, wenn dann mittlerweile geschätzt 2/3 der Einsätze diese Bagatelleinsätze sind, wo der Notfallsanitäter weder für ausgebildet ist, noch wofür er eigentlich da ist. So. Und das frustriert natürlich Patienten und brennt aus, weil natürlich das ebenfalls bedeutet im Umkehrschluss, dass das für jeden Kollegen mehr Einsatzzahlen bedeutet. Das heißt, wo ich vielleicht vor 10 Jahren auf der Rettungswache XY 4 Einsätze oder 5 Einsätze pro Tag gefahren bin, fahre ich jetzt vielleicht 7 im Schnitt. So. Das heißt, wir fahren mehr Einsätze, wir haben weniger Zeit auf der Wache oder um andere Dinge zu erledigen und man fährt halt viel, in Anführungsstrichen, Mist, für den man einfach nicht da ist und für den man nicht ausgebildet ist.
Das hat tatsächlich das Wort, das haben wir dann rausgeschnitten, hat ein führender Professor in der Notfallversorgung im Rettungswesen genauso benutzt wie du gerade. Und ich habe gedacht, Mensch, Mist bei Menschen, die da ein Problem haben. Das kann man doch eigentlich gar nicht sagen. Sagt dann, naja, okay, dann nehmen das raus, aber es ist halt so.
Ja.
Du meinst es ja auch nicht so bezogen, dass die Menschen Mist sind, aber nee,
der Zustand.
Wegen jedem Mist ruft er mich an. Ne? So, ja. So meint man es ja auch. Und wegen einem kleinen Ratscher an der Lippe soll ich jetzt kommen mit meinem Rettungswagen, wo der sagen könnte, ein bisschen Bepanthen oder was auch immer, Salbe, hätte es auch getan.
Ich muss dazu vielleicht noch sagen, ich kann es nachvollziehen für die, die es einfach nicht besser wissen. Also viele sind halt überfordert und wissen einfach nicht besser, wie sie sich jetzt helfen können. So, dann erklärt man denen das ganz sachlich, da ist man dann auch nicht sauer und dann sagt man, okay, keine Ahnung, gehen Sie zum Hausarzt, gehen Sie zum Kinderarzt oder ist es halb so schlimm, dann klärt man die auf, dann ist es okay. So, dann ist man danach auch nicht böse oder frustriert oder so. Es gibt aber durchaus Leute, die das vorsätzlich tun. Also da weißt du schon ganz genau, okay, der steht mit seinem gepackten Koffer vor der Tür und der weiß sicherlich, dass der Rettungswagen nicht dafür da ist, um ihn mit seinem gepackten Koffer ins Krankenhaus zu fahren.
Wiederholungstäter.
Genau, dann geht es darum, das ist purer Vorsatz meiner Meinung nach, da geht es darum, ich habe keine Lust, vielleicht das Taxi zu bezahlen zum Krankenhaus. Ich habe keine Lust, meinen schweren Koffer runterzutragen. Oder ich habe keine Lust, 6 Stunden in der Notaufnahme zu warten, sondern ich will auf der Fahrtrage vom Rettungswagen in die Notaufnahme gefahren werden, im besten Fall noch übergehoben werden und dann komme ich sofort dran. So, das ist den Leuten natürlich bewusst.
Was können wir tun? Weil du kannst sie ja nicht abweisen wahrscheinlich. Du kannst nicht sagen, bleiben Sie hier, weil sie haben nichts. Das kannst du wahrscheinlich nicht in dem Moment.
Genau, was müssen wir tun? Ich glaube, das ist ein großes Ding, was auch an unseren Leitstellen hängt. Man kann es vielen Leitstellen nicht vorwerfen, weil sie ebenfalls keine andere Möglichkeit haben, als im schlechtesten Fall dann uns zu schicken bei so einem Bagatelleinsatz. Die Vernetzung einfach mit beispielsweise dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder andere Dinge zu etablieren, die entweder dorthin fahren oder die dann beratend am Telefon zur Verfügung stehen, da müssen wir auf jeden Fall besser werden, das ausweiten, dass wir auch diese Low-Level-Einsätze besser verwalten oder abarbeiten können und nicht zu jedem Low-Level-Einsatz dann der Rettungswagen hinfahren muss.
Was würdest du dir wünschen von der Politik oder auch der Gesellschaft, wenn du sagen würdest, Mensch, für den Rettungsdienst müsste sich das und das verändern?
Ein großes Thema ist vor allem, glaube ich, für den Notfallsanitäter so diese Rechtssicherheit. Wir haben eigentlich ja ein einheitliches Notfallsanitätergesetz in Deutschland und dann kocht trotzdem immer noch. Das gibt es jetzt seit 2014, jetzt haben wir 2025, also seit 11 Jahren, kocht immer noch jeder Landkreis seine eigene Suppe.
Ja.
Im einen Landkreis darf der Notfallsanitäter alles geben, hat Betäubungsmittel auf dem Fahrzeug, kann sofort wirken mit starken Schmerzmitteln, auch ohne dass der Notarzt da ist, muss dann auch in vielen Fällen gar keinen Notarzt nachfordern, weil er dann ja den Patienten ins Krankenhaus befördert und somit einem Arzt zuführt. In vielen Bereichen ist das natürlich ganz anders. Die müssen selbst für die Sauerstoffgabe oder für die Zugangsanlage einen Notarzt nachfordern, der dann natürlich eigentlich auch wieder für einen Bagatelleinsatz, also für einen Notarzt ist das ein Bagatelleinsatz, die Schmerzlinderung, weil das kann der Notfallsanitäter. Und in vielen Ländern, wenn wir über den Kanal gucken, nach Großbritannien, gibt es kaum Notärzte. Da macht alles der Paramedic und so muss es ja auch sein, dass der Notfallsanitäter rechtssicher und überall einheitlich das tun kann, wofür er ausgebildet ist.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Das ist eine der wesentlichen Forderungen, die die Bjørnstiger-Stiftung hat, ja, die der Präsident der Bjørnstiger-Stiftung, Per-Henrik Steiger, auch immer wieder erhebt, auch seit vielen Jahren schon. Ist in der Bevölkerung nicht so bekannt wie in Fachkreisen. Deswegen ist es super, dass du diesen Punkt hier machst, auch aus der Praxis heraus,
ja,
weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass manchmal in einem Landkreis der Rettungssanitäter ein Medikament verabreichen darf, das er quasi über der Landkreisgrenze gar nicht mehr wahrscheinlich auch dabei haben darf,
ja,
bei sich zumindest nicht, geschweige denn verabreichen darf.
Absolut. Und was man auch sagen muss, es ist ja auch ein Zwiespalt. Also als Notfallsanitäter bist du in der Garantenstellung. Das heißt, wenn du im schlimmsten Fall Medikamente auf dem Rettungswagen dabei hast, die aber durch deinen Ärztlichen leider nicht freigegeben sind und der Patient braucht jetzt das Medikament, dann bist du im Zugzwang. Und wenn du das Medikament nicht gibst, du hast es aber dabei, dann ist es tun durch unterlassen und du machst dich theoretisch als Notfallsanitäter strafbar. Das heißt, wir sind auch als Notfallsanitäter in vielen Fällen dann oftmals rechtlich auch in der Unsicherheit, was machen wir jetzt? Und manch einer hat dann das Gefühl, gleich springt der Rechtsanwalt oder der Staatsanwalt aus der Schublade und legt einem die Handschellen an. So auch, dass es einheitlich klar ist, was darf ich, was kann ich und was habe ich dabei und überall gleich so, damit jeder weiß, okay, was ist Sache.
Also auch da Schluss mit der Kleinstaaterei.
Absolut.
Ich meine, die Föderalismus, das wissen wir alle, schreibt die Rettungsgesetze in jedem Bundesland, manchmal auch in noch kleineren Einheiten, neu oder für sich selbst. Aber es ist ja das Ziel, dass das vereinheitlicht wird, damit ihr da eine Regelung habt, mit der wir auch wirklich arbeiten können, rechtssicher.
Ja. Und man könnte es ja jetzt auch einfacher vereinheitlichen, denn der Notfallsanitäter ist ja jetzt ein heilkundlicher Beruf geworden und das ganze Thema mit den Betäubungsmitteln, dass der Notfallsanitäter die geben darf, ist jetzt viel rechtssicherer als vorher. Vorher, wenn der ärztliche Leiter das gegeben hat, war er selbst dafür verantwortlich, das freigegeben zu haben. Jetzt ist es ja viel rechtssicherer und jetzt könnte man das großzügig aufs ganze Land ausrollen, dass auch ein Notfallsanitäter das geben darf und auch dabei hat. Weil es ist was anderes, ob ich es geben darf und ich habe es aber gar nicht zur Verfügung. Und dann ist es natürlich auch mit Sicht auf die Patienten eine deutliche Verbesserung, wenn ein Patient, der starke Schmerzen hat, einfach schnellstmöglich eine Schmerzlinderung erfährt durch den Notfallsanitäter, weil der Notarzt vielleicht eine halbe Stunde braucht, ist das natürlich für das Outcome des Patienten auch deutlich besser.
Du hast uns erzählt, berichtet von der Unterschiedlichkeit deiner Einsätze, auch von deinen schweren Einsätzen, auch wie manchmal Szenen nicht mehr aus dem Kopf gehen, gerade wenn sie besonders hart, schwer waren, auch wenn sie gut ausgegangen sind, aber das beißt sich fest. Wie schaffst du es, nach belastenden Einsätzen ja abzuschalten?
Es gibt natürlich in den meisten oder fast in jedem Rettungsdienst das Angebot, dass man psychosoziale Notfallversorgung oder Nachsorge oder so ein Kriseninterventionsteam, dass es vorgehalten wird, dass man sich dann dort auch melden kann, wenn man ein Problem hat.
Was man aber wahrscheinlich nicht genau, so häufig Hemmschwelle, tut, wie man es möchte.
Ja, die Hemmschwelle ist relativ hoch, da so ein offizielles Angebot anzunehmen, aber ich sag mal, ich habe das immer relativ schnell gemerkt, wenn ich mit einem Einsatz nicht klarkam oder wenn der sich festgesetzt hat. Und dann habe ich für mich selbst festgestellt, dass was mir am meisten hilft, ist mit denen darüber zu sprechen, die dabei waren, mit meinen Kollegen, die ich seit vielen Jahren kenne, mit meinen Kameraden, mit denen ich schon den größten oder die schlimmsten Einsätze erlebt habe, mit denen einfach mehrmals auch und lange darüber zu sprechen und nochmal zu reflektieren, was haben wir gemacht, haben wir alles richtig gemacht, hätten wir was verändern können. Und wenn ich am Ende aus dem Gespräch rausgehe und sage, okay, ich habe alles gegeben, ich habe alles richtig gemacht, ich habe alles getan, was ich konnte, dann ist es schon ein Riesenpunkt, um mit so einem Einsatz besser klarzukommen.
Und wie leitest du dann ein solches Gespräch ein? Sagst du, Mensch, das geht mir nicht aus dem Kopf, oder machst du das mehr so als fachliches Gespräch? Mensch, lass uns doch mal überlegen, was da war und haben wir alles richtig gemacht? Wie läuft das?
Tatsächlich kommt das eher so auch aus dem Spontan. Also wenn man selbst spontan jetzt merkt, okay, boah, jetzt hängt mir das aber doch im Kopf und ich denke doch drüber nach, dann am besten sofort darüber sprechen. Das ist meistens eher so zwischen Tür und Angel als so ein offizielles Gespräch. Wir treffen uns und setzen uns mit dem Glas Wasser an den Tisch, sondern bin vielleicht gerade auf dem Rückweg noch im Rettungswagen und spreche schon darüber. Ich bin in der Gruppenkabine im Löschfahrzeug hinten und ich fange schon an, darüber zu sprechen. Man trifft sich nach dem Einsatz natürlich auch nochmal, nachdem wir das Fahrzeug wieder aufbereitet haben und so, im Feuerwehrhaus, setzt sich kurz hin, trinkt vielleicht noch ein Kaltgetränk und dann kommen die wichtigsten Gespräche auf. So, wenn man mit den Kameraden zusammensitzt, im Ruhigen, man fährt vielleicht runter, man reflektiert, was ist jetzt gerade passiert und dann spricht man direkt drüber und dann vielleicht trifft man sich die Woche drauf wieder beim Dienstabend, dann kommt das Thema nochmal auf und so verarbeitet man das glaube ich, peu à peu, langsam, Schritt für Schritt, und das dauert zum Teil auch Monate. Also der Einsatz hat ja sowohl, über den ich anfangs berichtet habe mit der jungen Frau, hat sowohl ja meine Feuerwehrkameraden als auch meine Rettungsdienstkameraden betroffen, und die trifft man ja immer mal wieder überall, und dann spricht man immer mal wieder auch drüber, um das quasi langsam loszuwerden.
Gucken wir uns nochmal in die Zukunft an, auch die Rolle von Social Media. Wie siehst du die Rolle von Social Media im Rettungsdienst der Zukunft?
Da bin ich tatsächlich gerade in unserem Bereich so ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Es ist super wichtig, gerade wichtige Themen anzusprechen und die auch auf Missstände hinzuweisen oder auch Dinge zu erklären, wie sie laufen oder wie sie laufen sollten. Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, wir bewegen uns meist so in unserer Feuerwehr-Rettungsdienst-Bubble. So, ich bin Notfallsanitäter, ich folge anderen Notfallsanitätern auf Instagram und schaue, was machen die. Aber ich glaube, die größte Herausforderung ist es, Menschen zu erreichen, die mit dieser Bubble noch gar nichts zu tun haben. So, die sich weder für Rettungsdienst noch für die Feuerwehr oder den Katastrophenschutz interessieren, und diesen Leuten nahe zu bringen, was sind unsere Themen, was müsste sich ändern, das quasi in die breite Masse zu tragen. So, und das ist die größte Herausforderung, das hinzubekommen, Leute für diese Themen auch zu begeistern, die vielleicht noch nicht in dieser Helferbubble sind.
Und welche Ziele hast du mit deinem eigenen Kanal? Gibt es noch Themen, die du besonders ansprechen willst, oder Bereiche, die du besonders vor dir siehst, wo du sagst, da will ich noch hin?
Also was mir oder uns ein wichtiges Thema ist, ist auch einfach so, dass die fachliche Schiene, also gerade ehrenamtliche Helfer haben zum Teil ja nicht so die Möglichkeit, sich auch fachlich weiter und stetig vorzubilden und so. Das ist ein wichtiges Thema für uns, auch Neuheiten, fachliche Neuheiten zu präsentieren und in die breite Masse zu tragen. Was ändert sich? Was kann man anders machen? Was sollte man anders machen? Da auch fachlich einfach immer wieder einen Input zu geben für die Bubble, aber natürlich auch Dinge nach außen zu tragen. Ersthelfer-Apps, Reanimation, warum muss ich das können, wie mache ich das? Und nicht nur natürlich für die, die es eh schon können, sondern auch für die, die es können sollten, die breite Masse eben. All diese wichtigen Themen weiterhin nach außen zu tragen und natürlich so viele Menschen wie möglich zu erreichen. So, das sind eigentlich unsere wichtigsten Themen. Einmal wichtige Themen in der Bubble, aber natürlich auch Themen nach außen zu tragen, außerhalb der Bubble.
Jetzt haben uns wahrscheinlich auch einige junge Menschen, vielleicht sogar viele junge Menschen zugehört, die das faszinierend finden, was du sagst. Vielleicht folgt der eine oder andere dir auf Instagram und jetzt sagen sie, Mensch, das ist ein toller Bereich, ein toller Beruf, das finde ich klasse. Welche Tipps würdest du jungen Menschen geben, die sich für den Rettungsdienst interessieren?
Ich glaube, der beste Tipp ist es, einfach auszuprobieren. Also wie ich das damals gemacht habe, es muss nicht unbedingt direkt mit einem FSJ sein, aber man kann auch einfach mal reinstubbern, dass man sagt, hier, ich bin jetzt 18, ich kontaktiere den örtlichen Rettungsdienst und frage, kann ich nicht einfach mal ein, zwei Schichten mitfahren? Das ist in der Regel überall möglich. Dann schaue ich mir das an und dann werde ich auch relativ schnell damit konfrontiert, was Rettungsdienst eigentlich ist, mit all dem Guten und all dem Schlechten. Und dann weiß ich aber oder kann für mich relativ schnell reflektieren, okay, ist das was für mich oder nicht? Es gibt natürlich auch immer den einen oder anderen, der sagt, okay, ich mache jetzt ein FSJ oder ich fange jetzt den Rettungssanitäter an und ich stelle nach 3, 4, 5 Monaten fest, okay, ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, oder es ist vielleicht anders, als ich mir es vorgestellt habe, und es ist vielleicht doch nichts für mich, aber dann habe ich es wenigstens ausprobiert. Also nicht eine Hemmschwelle zu haben, sondern einfach zu sagen, ich schaue mir das an. Also ebenfalls bei der Freiwilligen Feuerwehr. Einfach mal an einem Abend zum Dienstabend gehen, zu einer Übung gehen. Ich schaue mir das mal an. Was sind das für Leute? Was machen die da? Was ist da für eine Technik vielleicht vor Ort? Und einfach hingehen, ausprobieren. Das ist eigentlich das, was man tun sollte. Und da kann man eigentlich auch nichts falsch machen.
Marius, jetzt hast du vieles gesehen schon in jungen Jahren. Aber du hast natürlich eine große Erfahrung, wenn es um Extremsituationen geht. Du hast Leben gesehen, du hast Leben gerettet. Du hast auch das Sterben gesehen, musstest du sehen. Aus all den Erfahrungen, die du gemacht hast, gibt es eine grundlegende Botschaft, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Ich glaube, eine wichtige Botschaft, das ist auch so mein Motto, ist einfach machen oder einfach mal machen. Das ist so, glaube ich, das Motto, was für mich am besten zutrifft. Bei vielen Dingen tun viele Leute lange überlegen, sollte ich das jetzt machen? Auch sollte ich da jetzt helfen oder fahre ich vielleicht weiter oder sollte ich mir das anschauen oder nicht? Ich glaube, das ist so meine Botschaft, Dinge einfach zu tun. Nicht lange rumzudrucksen, nicht lange rumzuüberlegen, sondern macht's einfach. So, das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich jedem mitgeben kann. Wenn du über irgendwas nachdenkst, sollte ich das jetzt tun oder soll ich es nicht tun, probier's aus, tu's einfach.
Wunderbare Botschaft. für diesen Tag und darüber hinaus. Marius Zimmer, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die interessanten Fragen und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mitnehmen konnte, vielleicht über das eine oder andere aufklären konnte und vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen konnte, Gutes zu tun.
Ich glaube ganz bestimmt. Danke.
Super, danke.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.